Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Leben in der Krise. Eine Hausgemeinschaft im Lockdown. Ein Feature von Manuel Walz.
Ich mag einfach mein Zimmer. Und
ich mag sie.
Ich mag Fine auch. Also eine Kumpelin von mir, die hier im Haus wohnt. Und ich mag mein Zimmer unten bei Mama. Und
du hast
ich mag den Dachboden und ich mag einfach insgesamt unser Haus, wie es aussieht.
Und, so. Und auf dem Speicher mag ich es aussehen.
Wir wohnen zusammen in einem Gründerzeithaus im Westen von Leipzig. Meine Kinder und ich und unsere Hausgemeinschaft. Es geht seinen Gang, bis Corona kommt. Ich bin eine unserer größten Schwachstellen, das muss ich leider so sagen. Ich halte unseren Infektionskettenplan in der Hand. Auf einem Plenum kurz vor dem Corona-Lockdown haben wir ihn erstellt. Ein DIN A3-Blatt, gestaltet von unserem Comiczeichner im Haus. Entsprechend schick sieht er aus. Reihum sollte jede Bewohnerin und jeder Bewohner sagen, zu wem wir noch Kontakt außerhalb des Hauses halten wollen oder müssen. Entstanden ist eine Art Blume. Wir als Blütenkorb in der Mitte mit Blütenblättern nach außen. Oder auch eine Sonne, wie Kinder sie malen, mit Strahlen, die von der Sonne abgehen. Und bei mir und meinen Kindern sind da einige Strahlen. Tatsächlich ist der Plan noch recht wohlwollend für mich gestaltet. Meine Kinder und ich sind einzeln eingetragen.
Also für mich hat es auf jeden Fall Sinn gemacht, dass allen auch klar ist, wo die Ansteckungsketten verlaufen und dass, wenn wir uns hier im Haus zusammen aufhalten und zusammen essen, dass klar ist, wenn man sich dann ansteckt, wo das dann halt auch noch weiterführt und dass das nicht fertig ist.
Verena hatte die Idee zu diesem Infektionskettenplan. So wie unser Haus funktioniert, lag es nahe, sich Gedanken um das Zusammenleben zu machen. Im Erdgeschoss gibt es zwei Büros. Die beiden, die dort eigentlich arbeiten, machen jetzt Homeoffice. In den oberen Stockwerken wohnen wir. 8 Erwachsene und 4 Kinder, die ständig hier leben. Ein weiteres Kind, meine Tochter, ist jeweils eine Woche hier. Die andere Woche lebt sie bei ihrer Mutter in einem anderen Hausprojekt ganz in der Nähe.
Ich meine, wenn es um diese ganzen Patchwork-Geschichten geht, ist natürlich, glaube ich, dein Lebensmodell mit oder wie du in dem Ganzen drin steckst, ja eigentlich noch am interessantesten.
Melina ist die Mutter meines Sohnes. Sie wohnt auch in unserem Haus. Leo ist immer eine Woche bei mir, dann wieder eine Woche bei ihr. Meine Freundin lebt nicht im Haus. Sie wohnt mit ihrer besten Freundin zusammen. Beide haben in Co-Mutterschaft ein 8 Monate altes Baby. Die Co-Mutter hat auch noch einen Freund. Das Ganze ist, zugegeben, eine recht komplizierte Familienkonstellation und erfordert eine ganze Menge Koordination, Absprachen und Planung. Aber es funktioniert. Ich würde sagen, allen geht es gut, so wie es ist. Corona hat aber auch diese Situation nicht einfacher gemacht.
Ich glaube, was so Infektionsketten angeht, bist du auf jeden Fall vorne mit dabei.
Gerade meine Tochter Maya hat, wenn sie bei ihrer Mutter ist, mit vielen Leuten zu tun. In ihrem Haus ist jedes Stockwerk als Wohngemeinschaft organisiert. Mit einer Küche, einem Bad für alle Bewohner eines Stockwerks. Wie damit umgehen? Zum Glück bin ich aber nicht das einzige Problem. Max bestätigt das.
Ja, die Verbindung zu so anderen Gruppen, dachte ich, ah ja, okay, das lässt sich ja total schwer nur lösen. Sowas wie Maya. Das zum Beispiel und Katrin. Die arbeitet als Streetworkerin, dachte ich auch, ja, ist halt einfach offen.
Als absehbar war, dass die Schulen in Leipzig schließen, dass es massive Ausgangsbeschränkungen geben wird, in dem Moment, als sich ein wenig Panik breit gemacht hat, weil vielleicht eine Krise ungeahnten Ausmaßes vor uns steht, da haben wir uns im Haus zusammengesetzt und überlegt, was wir jetzt machen sollen und welche Konsequenzen das hat. Wir als Hausgemeinschaft haben uns dann als einen Haushalt definiert. Das heißt, wir ziehen uns nicht in kleine Einheiten in unsere jeweiligen Wohnungen zurück, sondern treffen uns weiterhin. Wir versuchen, untereinander Abstand zu halten, beachten die Hygienevorschriften, schotten uns jedoch gegenseitig nicht ab. Aber wir versuchen, alle Kontakte nach außen so weit wie möglich zurückzufahren.
Also, dass wir für uns ja schon sagen können, wir als Haus gehen in Quarantäne, wenn es jemand bekommt, aber gleichzeitig wir als Haushalt nicht abgeschlossen funktionieren, sondern es mehrere Verbindungen nach außen gibt und von außen nach innen, und dann auch schon mal überlegen zu können, okay, was macht man dann, wenn wir als Haus in Quarantäne gehen, was passiert mit diesen Verbindungen? Das fand ich wichtig und darum auch sinnvoll, das einfach mal aufzuzeichnen.
Nicht nur meine Partnerin wohnt nicht im Haus, sondern beispielsweise auch Melinas Freund.
Also ich meine, bisher war es ja so, dass es erlaubt war, die Partnerinnen und Partner zu sehen und so weiter und so fort. Auch ich meine, auch da hatten wir ja Diskussionen drüber, was passiert eigentlich, wenn jemand von uns im Haus erkrankt? Machen wir dann komplett zu, Quarantäne? Oder wenn sozusagen jemand begegnet und eine Quarantäne notwendig wird, hatten wir ja eigentlich auch überlegt, dass die Partnerinnen und Partner dann überlegen müssen, ob sie mit ins Haus kommen und dann mit uns hier wohnen und diese 2 Wochen zusammen mit uns durchmachen oder halt draußen bleiben.
Letztendlich haben sich alle, soweit es geht, eingeschränkt und ihre Verbindungen nach außen gekappt. Unzumutbar war, nicht mehr die Partnerin und den Partner oder die Kinder zu treffen.
Ich würde sagen, wäre das hier jetzt tatsächlich irgendwie so massiv ausgebrochen wie in so Großstädten wie Madrid oder New York oder so, dann hätte man da vielleicht auch nochmal anders drüber nachdenken müssen. Und so wie das jetzt ist, fand ich das vertretbar. Ich meine, man muss natürlich irgendwie schon immer abwägen, der soziale Aspekt davon. Also, dass die Kleine jetzt hier nicht herkommen kann oder nur hier ist und dann ihre Mutter nicht sehen kann. Also das muss man ja auch entscheiden, ob das tragbar ist oder nicht.
Inzwischen sind einige Wochen vergangen. Mittlerweile wurden die Beschränkungen ein Stück zurückgenommen. Deshalb gibt es für uns im Moment keinen Anlass, uns weiter einzuschränken. Wie zuvor gilt, dass wir uns so wenig wie möglich mit anderen treffen. Und bisher ist auch niemand bei uns krank geworden. Es ist Mittag und es gibt Essen im Haus. Im 3. Stock in meiner Wohnung. Auf dem langen Tisch in der Küche steht schon ein Topf mit Nudeln. Es gibt eine Soße aus roter Beete und einen großen Salat. Die Familie, die im 2. Stock wohnt, kommt heute allerdings nicht.
Susi und Max essen jetzt unten alleine.
Ja, und Verena und Thomas auch.
Max ist einer derjenigen bei uns, der am wenigsten Kontakt nach außen hat. Ausgerechnet er hat aber nun Kontakt zu einer infizierten Person. Kurz vor dem Shutdown war er noch in seinem Büro, eine Bürogemeinschaft von selbstständigen Künstlerinnen und Künstlern. Und eine von ihnen wurde positiv auf Corona getestet. Das hat er gestern Abend erfahren. Jetzt bleiben er, seine Freundin und ihr Sohn erst einmal in ihrer Wohnung.
Aber die Susi war gerade da und hat nochmal gesagt, dass der Max schon sehr lange keinen Kontakt mehr mit ihr hatte. Er meinte mindestens 10 Tage, eher 2 Wochen.
Das ist ja fast schon eine Quarantänezeit.
Das ist ja dann schon eigentlich die Zeit.
Ich mag nur Nudeln.
Das ist super lecker, das essen alle hier. Ja.
Die Kollegin von Max hat sich wohl in einem Fitnessstudio angesteckt. Jetzt ist sie mit ihrer Freundin in Berlin in Quarantäne. Allen, mit denen sie in der Zeit, in der sie vermutlich das Virus in sich getragen hat, in Kontakt gekommen ist, hat sie dann einen Fragebogen des Gesundheitsamtes geschickt. Auch Max.
Das Formular habe ich ausgefüllt und man ist aufgefordert, das an das Gesundheitsamt, das eigene Gesundheitsamt, also hier in Leipzig in meinem Fall, zu schicken. Und das habe ich gemacht. Die haben mich dann relativ schnell angerufen, also ein paar Stunden später, und haben das nochmal einfach, wollten da nochmal drauf eingehen, weil es da so ein paar relativ vage Angaben nur drauf möglich sind auf dem Formular, haben da nochmal nachgefragt. Dann war denen klar, naja, okay, das ist jetzt 2 Wochen her, keine Symptome, und dann hat sie gemeint, okay, dann lassen Sie das jetzt einfach so, wie es ist.
Susi, Max und ihr Sohn Juri können also am nächsten Tag wieder ihre Wohnung verlassen und beim Mittagessen dabei sein. Dieses regelmäßige Mittagessen haben wir erst mit der Corona-Krise eingeführt. Immer mal wieder gab es schon zuvor gemeinsame Essen. Wir kaufen auch gemeinsam ein und haben zusammen eine Speisekammer. Wir wollen einmal im Jahr einen Ausflug für ein Wochenende machen, schaffen es aber nicht immer. In unserem Haus haben wir unsere eigenen Wohnungen, die Türen sind aber offen. Wir verstehen uns als eine Hausgemeinschaft. Oder wie Katrin es ausdrückt?
Wir sind so gemeinschaftlich individuell, also dass der Fokus schon sehr darauf liegt, dass jede Person erstmal ihre eigene Person ist und sich dann mit ihren Anliegen innerhalb der Gruppe verortet und dann das einbringt, was sie kann oder was sie möchte.
Im Jahr 2012 haben wir einen Verein gegründet und mit diesem Verein das Haus gekauft. So gehört es uns nicht persönlich, sondern als Kollektiv. 1905 wurde es gebaut. Nach der Wende stand es 12 Jahre lang leer. Schwamm war im Dach und in einigen Deckenbalken. Das Dach haben wir komplett neu gemacht. Wir haben saniert, haben Tonnen von Müll aus den Wohnungen geschafft. Alle Leitungen, Wasser, Abwasser und Strom mussten wir neu legen. Wir haben Wohnungen zusammengelegt, 600 Quadratmeter Böden abgeschliffen, eine Heizung eingebaut, die Fenster erneuert. Das meiste davon haben wir selbst gemacht. 2 Jahre lang haben wir daran gearbeitet, neben unserem eigentlichen Leben. Seit knapp 7 Jahren leben wir jetzt hier zusammen. Wie stark wir uns als Gruppe verstehen, das ist immer mal Thema bei unseren 2-wöchigen Plena. Eine genaue Definition haben wir bisher nicht gefunden. Auch Susi nicht.
Was es nicht ist, also es ist nicht einfach nur so eine Zweckgemeinschaft, wie vielleicht bei so manchen Baugruppen oder so, dass jeder dann am Ende oder bei so Eigentümergruppen oder so, jeder dann so seins hat, sondern schon so eine gemeinsame Idee dahinter steht, irgendwie von Zusammenleben, die sich vielleicht nochmal von anderen Hausprojekten insofern unterscheidet, dass es bei uns noch mehr Bedürfnis nach Rückzug gibt.
Was immer klar ist, dass wir untereinander solidarisch sind. Das heißt, dass wir grundlegende Probleme von Einzelnen, wenn gewollt, gemeinsam lösen. Dass wir uns gegenseitig unterstützen, wo immer es geht. Im Moment des Lockdowns war daher auch klar, dass wir das irgendwie zusammen durchmachen.
Und jetzt genau so ist es jetzt im Prinzip auch, nämlich dass man natürlich jetzt ein Stück weit näher zusammengerückt ist und sich zusammen organisiert, aber gleichzeitig eben trotzdem jeder das für sich sozusagen ein bisschen sich so die Räume nimmt, wie die Person das jeweils braucht. So.
Katrin arbeitet weiterhin als Streetworkerin außerhalb des Hauses. Alle anderen sind jetzt den ganzen Tag zu Hause. Homeoffice oder keine Aufträge mehr. Daher war eine Idee, dass wir gemeinsam zum Mittag essen. Uns als Eltern war außerdem relativ schnell klar, dass wir gerade für die Kinder eine gewisse Struktur brauchen, damit nicht alle durchdrehen, wenn wir die ganze Zeit hier sind. Das Essen sollte ein Teil dieser Struktur sein.
Nachvollziehbar, aber nicht sinnvoll.
Findet Verena.
Dass wir, wenn eigentlich mehr Abstand geboten wäre, quasi dann gerade zusammenrücken, rein ansteckungstechnisch fand ich das nicht sinnvoll. Insbesondere, dass wir dann angefangen haben, halt alle zusammen zu essen, was wir vorher nicht gemacht haben. Und wir auch einfach hätten uns das aufteilen, dass immer jemand kocht, jeden Tag. Das finde ich total sinnvoll, wenn wir eh alle zu Hause sind, was ja vorher nicht der Fall war. Aber es wäre ja dann genauso gut möglich gewesen, einfach in den jeweiligen Küchen zu essen.
Bei aller Kritik trägt sie die Idee aber mit.
Ja, weil man in der Krise natürlich Nähe sucht und durch die anderen, durch den Zusammenhalt sich sicherer und geborgener fühlt.
Wenn das Wetter mitspielt, essen wir draußen im Hof. Dann sind auch Verena, ihr Freund und ihre 2-jährige Tochter dabei. Bei schlechtem Wetter essen sie in ihrer Küche. Ein anderer Teil unserer Organisation ist eine gemeinsame Kinderbetreuung. 2 Kinder, mein Sohn Leo und Fine, sind 11, meine Tochter ist 7. Die Schule ist zu und wir müssen jetzt Homeschooling machen. Gerade sind die Hausaufgaben erledigt. Die Kinder freuen sich, dass die Schule für heute vorbei ist. Heute hat Nelly die Betreuung der Kinder übernommen. Jeden Vormittag machen die Kinder die Aufgaben, die sie von der Schule bekommen haben. Und ein Elternteil hilft ihnen dabei.
Und in der Woche, als es losging, war Leo bei mir. Und da hatten wir das alles ja noch nicht organisiert.
Erinnert sich Melina.
Und das war schon irgendwie erstmal heftig, ne? Also alleine das Kind irgendwie da satt zu kriegen, 3-mal am Tag und dann irgendwie noch beschäftigen. Und dann kamen die ersten Schulaufgaben und es war wahnsinnig viel. Die haben sich total vertan. Also es war viel zu viel von der Menge her in der ersten Woche. Und das war schon heftig. Da dachte ich, Prost Mahlzeit, das werden ein paar fallende Wochen. Und insofern war ich da total froh drum, also dass wir überhaupt als Hausgemeinschaft die Möglichkeit haben, das anders zu organisieren.
Wir haben zum einen den Hof, den wir nutzen können. Gerade bei dem schönen Wetter in den vergangenen Wochen war das ein großes Glück. Und wir haben eine Wohnung im Erdgeschoss zu einem Veranstaltungsraum ausgebaut. Wir nutzen ihn eigentlich für Feiern, Kino, Lesungen. Es gibt eine Bar und eine Dartscheibe. Veranstaltungen gibt es aber gerade nicht. Dafür können wir ihn für das Homeschooling oder für eine Fitnessstunde nutzen. Wir Eltern teilen uns die Woche immer ein. Eine Schicht vormittags und eine nachmittags. Auch Melinas Freund und meine Freundin helfen und übernehmen Schichten. Für die Kinder gibt es dadurch einen klaren Tagesablauf.
Also ich finde es ganz gut, weil wir halt ein bisschen weniger Schule machen und weil ich halt sehr gut vorankomme auch. Ja.
Erklär doch mal, wie das läuft.
Also wir gehen morgens um 9:30.
Halb zehn.
Gehen wir halt zu einem Erwachsenen, mit dem wir dann halt Schule machen. Meistens gehen wir in den Veranstaltungsraum. Dann machen wir halt 2 Stunden Schule. Also meistens nur 1,5.
Nee, 2,5 eigentlich.
Eigentlich 2,5, aber meistens machen wir 2 Stunden. Wenn wir halt keine Pause machen. Und danach gibt es Mittagessen fürs ganze Haus. Einer kocht dann. Und dann ist Mittagpause und danach gibt es ein Angebot und das finde ich sehr gut und für mich könnte es noch lange so bleiben. Für die Kinder, die alleine sind, ist es halt blöd.
Tatsächlich geht es uns besser, als wir zu Anfang befürchtet haben. Durch diese Struktur haben wir Erwachsenen auch immer Zeit zum Arbeiten. Und wenn wir dann mit den Kindern etwas machen, kann man sich auch besser drauf einlassen. Für die Kinder ist das etwas Besonderes.
Ich meine, klar, sie haben ein geringeres Lernpensum, als sie es in der Schule haben, aber sie lernen andere Dinge. Und sie lernen sehr viel mehr Dinge, die nicht rein kognitiv sind. Also wir bauen viel mit denen, wir machen Sport mit denen, wir turnen, wir zeichnen, wir basteln, wir nähen und so weiter und so fort. Je nachdem, wer da welche Stärken und so welches Können auch oder welche Interessen auch so mit reinbringt.
Im Treppenhaus liegen immer noch die kleinen, getöpferten Coronaviren aus der ersten Woche. Im Hof haben wir an der Wand Klettergriffe angebracht, die seit Jahren im Keller lagen. Es wird viel Tischtennis gespielt. Uns allen ist bewusst, dass es uns damit wirklich gut geht. Trotzdem fehlen auch unseren Kindern die Freundinnen und Freunde.
Das mag ich nicht so, weil alles, was ich meiner Freundin eigentlich sagen will, muss ich halt mit einer Post schicken. Und das gefällt mir halt nicht so, weil ich einfach nicht neben ihr stehen kann und ihr es persönlich sagen kann.
Und ganz besonders fehlen die Großeltern.
Weil die wohnen ja noch in Deutschland und deswegen würde ich dann gerne zu Oma.
Das können wir nicht, weil Oma und Opa sind beide über 70 und die sind halt jetzt stark gefährdet und deshalb können die halt auch nicht zu uns fahren und so und wir nicht zu ihnen. Weil wenn einer von uns Corona hat, dann sterben sie vielleicht halt davon.
Dass wir Ostern nicht zu den Großeltern gefahren sind, das war für die Kinder ziemlich einschneidend. Das hat die Freude über die geschlossene Schule getrübt. Sie hoffen jetzt, dass wir uns im Sommer treffen können.
Was wollt ihr? Ein Insektenhotel?
Nein. Ein Regenwurmkasten.
Ach so, was man ähnlich an der Art. Ja, ja.
Ja, genau. Ein Insektenhotel.
Ja, Regenwurmhotel.
Ja, genau.
Gerade läuft wieder ein Nachmittagsangebot. Die Kinder bauen einen Regenwurmkasten. Im Keller gab es noch ein Stück Plexiglas. Das haben sie in 2 Teile gesägt. Mit ein paar Brettern bauen sie daraus den Kasten. Wenn er fertig ist, kann man durch das Glas die Regenwürmer beobachten, wie sie durch die Erde ziehen.
Wir könnten daraus auch eigentlich ein Insektenhotel machen.
Ja, ich glaube,
die kommen dann.
Nee, die brauchen Verschiedenes.
Ja, und ich glaube, die mögen es auch nicht mit Plexiglas. Weil das ist ja viel zu hell. Ich glaube, die.
Naja, doch, wenn wir da Stroh und so reinmachen. Halt so ganz viele verschiedene Sachen und die dann überall so ganz große Löcher reinsägen.
Bei einem Insektenhotel ist es ja auch offen vorne, damit
ja,
die dann halt da reinkommen.
So, dann würde ich vorschlagen, schraubt es vielleicht schon mal fest, oder? Damit es nicht so verrutscht, wenn ihr dann die nächsten Löcher bohrt.
Während die Kinder vor- und nachmittags betreut sind, arbeiten wir, soweit wir das können. Für die meisten hat sich mit dem Lockdown beruflich viel geändert. Max zum Beispiel zeichnet Comics. Zur Leipziger Buchmesse im März kam sein neues Buch raus. Die Buchmesse wurde aber abgesagt.
Das ist da zu dem Zeitpunkt erschienen und wäre jetzt im Laufe dieser Monate auf verschiedenen Messen vorgestellt worden und ich hätte Lesungen gemacht, hätte zwei Workshops gemacht und auch einen Vortrag und das ist alles weggefallen auf jeden Fall. Und die ganzen Honorare sind halt dann futsch. Und dann gibt es sowas wie das Literaturhaus Hamburg, hatte sogar Ausgleichshonorare von 50%, was ziemlich generös war, aber sonst ist es weg. Und gerade diese Comic-Festivals, auf denen ich dann normalerweise da meinen Stand habe und Bücher verkaufe, also das wird ja dann nicht besser. Auch mit der Veröffentlichung ist ja auch der Nachteil, dass die Verkäufe ganz am Anfang ja hoch sind und dann flacht das so ab und bildet dann irgendwann da so eine flache Linie.
Er hatte schon vor Corona einen Online-Shop. Den pflegt er jetzt besser als vorher. Er verkauft dort auch mehr als zuvor. Ausgleichen kann er die Verluste aber nicht. Allerdings hatte er vor der Krise einen Preis gewonnen, einen Förderpreis, der ähnlich wie ein Stipendium funktioniert. Der sollte eigentlich erst später ausgezahlt werden und die Arbeit an einem neuen Buch unterstützen. Max konnte mit der Stiftung vereinbaren, dass die Ausschüttung vorgezogen wird. Davon kann er jetzt leben.
Ich habe richtig, richtig Glück gehabt. Also ohne wäre es richtig hart. Ich dachte auch zuerst, ja, Mist, bis zum Mai wird es also finanziell richtig schwierig. So im März dachte ich das. Aber dann dadurch, dass die ja auch relativ großzügig dann da sich haben überreden lassen. Ja, ich habe auf jeden Fall Riesenschwein gehabt. Mhm.
Für alle, die arbeiten, ist es nicht einfacher geworden. Gerade weil die Kinder nicht mehr in der Schule oder bei der Tagesmutter sind. Max und Susi haben zusammen einen 2-jährigen Sohn. Verena und Thomas, die ganz oben im Dach wohnen, haben eine 2-jährige Tochter. Auch diese Eltern haben sich, nachdem die Kinder nicht mehr zur Tagesmutter durften, zusammengetan. Ein Glücksfall für Susi, die an der Uni Leipzig arbeitet.
Mir erleichtert das sehr viel. Also auf der einen Seite natürlich die Kinderbetreuung, dass wir mit den Leuten aus dem Haus dann die Vormittage uns aufteilen und dann eben ich zum Beispiel 4 Tage oder 4 Vormittage in der Woche wirklich so 2,5 Stunden Zeit zum Arbeiten habe, weil dann eben jemand anders mit den Kindern im Wald ist.
Wenn ihr Sohn zu Hause ist, dann fällt es ihr extrem schwer zu arbeiten, auch wenn ihr Freund gerade auf den Kleinen aufpasst.
Ich muss eigentlich auch Homeoffice machen oder sollte es. Es wird empfohlen und die Uni, wo ich arbeite, ist ja auch eigentlich offiziell zu und nur unter der Erlaubnis sozusagen der Vorgesetzten darf man mal ins Büro, oder das muss dann irgendwie abgesprochen werden. Ich mache das jetzt gerade heimlich. und die Pförtner geben mir auch den Schlüssel dafür, also es ist schon irgendwie so halb okay. Aber weil ich eben zu Hause nicht arbeiten kann. So die ersten 2-3 Wochen fand ich das extrem schwierig, weil gerade die Uni Leipzig den Semesterbeginn halt auch beim 6.4. belassen hat, während sämtliche andere Unis in Deutschland den auf den 20.4. verschoben haben. Das hätte mir auf jeden Fall auch mehr Zeit eingeräumt und dann hätte ich auch weniger Stress gehabt, aber so mit Kind zu Hause.
In kürzester Zeit musste sie ihre Lehrveranstaltungen auf Online-Formate umstellen und Lösungen für eine völlig neue Form der Seminare finden.
Das war so, dass mich das auch erstmal so ein bisschen überfordert hat, weil ich überhaupt nicht wusste, wie das jetzt gehen soll, erstens. Und zweitens, es ja immer hieß, am 4. Mai geht es dann los in der Präsenz. Und deshalb war dann so die Idee, dass man das vielleicht doch erstmal so ein bisschen, so eine Überbrückungsvariante, ein paar Texte und ein paar Fragen dazu, hat man dann irgendwie fertig gemacht. Es hat sich aber nicht gut angefühlt, was vielleicht nicht meine Vorstellung von irgendwie guter Lehre ist, wo man eben auch miteinander einfach viel in Interaktion steht. Das war dann eben auch so ein bisschen der wenigen Zeit geschuldet, dass man dann so pragmatische Lösungen gefunden hat. Genau, und jetzt aber so, wo klar ist, dass das bis zum Semesterende so geht, habe ich mich da eben jetzt wieder in mein Büro begeben und habe dann mehr Zeit zum Vorbereiten einfach oder weniger Ablenkung.
Und auch Nelly hat die Krise getroffen. Zusammen mit ihrem Freund kocht sie auf Festivals, Veranstaltungen oder für Seminare. Nach dem Winter sollte es eigentlich wieder losgehen. Und sie waren gerade dabei, eine mobile Küche aufzubauen. Dann kam Corona. Wir sitzen wieder einmal beim Mittagessen. Heute ist schönes Wetter und wir sind im Hof.
Unsere Fermentiergruppe hier. Genau.
Gestern im Keller habe ich was gesucht und war etwas irritiert.
Über den Geruch?
Ja. Wir haben gestern ein bisschen Geräusch vom Kimchi.
Rumschreiben, bevor man einen Teller macht.
Wir haben uns ein kleines bisschen rausgemopst vom Kimchi. Der Knoblauch ist jetzt nicht mehr so dominant.
Alle Veranstaltungen, wo Nelly kochen wollte, sind abgesagt. Sie hat überhaupt keine Arbeit mehr. Jetzt experimentiert sie mit fermentierten Lebensmitteln, Kimchi zum Beispiel. Vielleicht kann sie davon etwas in den Bioläden in der Gegend oder online verkaufen. Die Gläser lagern ein paar Wochen im Keller. Dabei entstehen Gase, die durch die nicht ganz verschlossenen Deckel entweichen.
Das ehrlich gesagt nicht als was Organisches abgespeichert. Ich habe eher an so ein abgefahrenes Putzmittel oder so gedacht.
Könnte sein. Nee, aber eigentlich ich bin mit einer kleinen Tupperdose in den Keller gegangen, habe ein bisschen reingemacht, habe den Deckel
raus. Hast du da mit Deckel?
Hab's zu Melina in die Küche. Dann haben wir den Deckel aufgemacht und dann haben wir ihn schnell wieder zugemacht.
Ob sich da irgendwie Geld mitverdienen lässt, das wissen wir nicht. Die beiden haben auch andere Gemüse fermentiert, die nicht so stinken wie das Kimchi, rote Beete zum Beispiel und Blumenkohl. Wir freuen uns jedenfalls über die leckeren Experimente. Wie es genau weitergeht, auch das wissen wir alle nicht. Und das ist eigentlich mit das Schwierigste. Auch für Thomas, der mit Verena und ihrem Kind zusammen im Dachgeschoss wohnt.
Ich finde es einerseits schön, dass die Menschen irgendwie merken, wie sehr ihnen das fehlt. Die anderen Menschen, dass im Großhirn, dass da ankommt, irgendwie, okay, der Mensch, also meiner Meinung nach gehört es grundsätzlich zum Menschsein, dass man nicht ohne die anderen Menschen kann. Und vielleicht kommt das mal bei anderen Leuten auch an, aber das ist auch tatsächlich hart.
Im Moment klart die Stimmung im Haus auf. Nach der ersten Panik muss etwas Neues kommen. Es war ein harter Einschnitt. Daraus kann jetzt aber etwas Konstruktives entstehen.
Ja, ich meine, ein positiver Aspekt ist auf jeden Fall, dass in der vermeintlichen Alternativlosigkeit auf einmal ganz viele Alternativen möglich wurden und dass sehr viel mehr möglich ist an Veränderung, als immer gesagt wurde, hat diese Krisenzeit jetzt schon gezeigt, dass wenn es notwendig ist und diese Notwendigkeit irgendwie von vielen gesehen und geteilt wird, viel Veränderung gesellschaftlich angegangen werden kann.
Es ist ja gar nicht möglich, sozusagen auf die Straße zu gehen. Und ich glaube, diesen Druck braucht es schon. Ich glaube nicht, dass, auch wenn jetzt irgendwie einiges klar ist oder nochmal deutlicher geworden ist, wo Schwierigkeiten und Probleme liegen, dass da grundlegende politische Maßnahmen getroffen werden, die Gesellschaft anders zu gestalten. Ich glaube, das funktioniert nicht ohne Druck der Bevölkerung.
Auch wir, wie viele andere in unserem Stadtteil in Leipzig, haben bei uns Plakate ans Haus gehängt, um auf Probleme hinzuweisen. Auf einem steht Hashtag keine weniger, auf dem anderen Hashtag leave no one behind. Das erste weist auf einen Femizid in Leipzig hin. Eine Frau wurde von ihrem Ex-Freund umgebracht. Es soll aber auch allgemein auf sexualisierte Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Und das andere erinnert an die katastrophale Lage in den Flüchtlingslagern am Mittelmeer.
Ich denke mal, das ist eher so eine Bestärkung gegenseitig, aber natürlich bringt uns in dem Sinne, glaube ich, auch herzlich wenig. Wir haben es trotzdem gemacht, ich finde es auch trotzdem sinnvoll. Es war auch eine ganz schöne Situation, als wir das da aufgehängt haben. Ich stand dann zwischendurch auf der Straße und dann hat mich auch ein Nachbar angesprochen, was dieses keine weniger zu bedeuten hat. Und dann kamen wir ins Gespräch und ich habe es ihm so ein bisschen erklärt. Und als wir das Leave No One Behind dann auch noch mit aufgehängt haben, hat eine andere Nachbarin hat ihr Fenster geöffnet und hat applaudiert und hat dann angefangen, Musik zu machen für uns, wenn wir es aufgehängt haben. Ich meine, letztendlich war das eine nette Situation. Ob das wirklich dann auch dazu führt, irgendwie so ein politisches Bewusstsein zu fördern, das ist eine ganz andere Frage. Da braucht es mehr.
Wir freuen uns über die zurückkehrenden Freiheiten. Die Kinder dürfen wieder ohne uns das Haus verlassen und ein Eis essen gehen. Es kommen langsam wieder Gäste zu uns, das gewohnte Leben kehrt zurück. Auch um uns herum, in unserem Stadtteil.
Ich bin jetzt gespannt, wie es nicht nur im Haus ist, sondern auch in der weiteren Gesellschaft, ob das einfach dann zum Laissez-faire, also einfach, ob man da alles fallen lässt, die Hemmungen und wieder sich nackt in den Armen liegt quasi und Orgien feiert, weil ja, ich meine, ich habe keine Ahnung von Virus und Epidemie, aber ich höre, das könnte auch wieder losgehen. Und von dem her finde ich, man sollte schon noch ein bisschen irgendwie vorsichtig sein.
Leben in der Krise, eine Hausgemeinschaft im Lockdown. Das war das Feature von Manuel Walz. Es sprach der Autor, Technik Hermann Leppich, Regie Frank Merfort, Redaktion Konstanze Lehmann.